Ja, lieber Stefan Holter-Förtner, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte gar nicht jetzt viel erzählen, wo ich herkomme. Es war jedenfalls sehr turbulent und gleich in die Sache einsteigen. Ich freue mich, dass ich am heutigen Abend hier beim Politischen Forum Ruhr zu Gast sein darf, die Pläne der Landesregierung für die neue Ruhr-Konferenz vorstellen kann und auch darüber mit Ihnen diskutieren kann. Stefan Holter-Förtner hat gerade beschrieben, was diese Region ist, aber einer der Orte, an dem die Region zusammenkommt, wo die wichtigsten Akteure der gesamten Region sich versammeln, ist dieses politische Forum Ruhr. Es gibt kaum eine Region in Nordrhein-Westfalen, wo Sie an einem Abend so viele Akteure aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften an einem Ort zusammen haben, wie hier im politischen Forum Ruhr. Und da gibt es manchmal Gäste, die Bundespräsidenten später oder die Bundeskanzlerin, die hierher kommen und über Grundsatzfragen sprechen. Aber ich finde, es ist auch der Ort, in dem man genau über das, was jetzt vor uns liegt, diese Ruhr-Konferenz, in diesem großen Rahmen zum ersten Mal informieren kann. Bei den Veranstaltungen dieser Art, die es ja nicht allzu häufig gibt, merkt man im Ruhrgebiet, ob die klein oder groß sind, dieses besondere Wir-Gefühl, was in dieser Region da ist. Und auch das ist etwas Besonderes und das ist manchmal im Kontrast zu dem politischen Handeln über Stadtgrenzen hinweg. Eigentlich müsste man ja glauben, eine solche Region mit einem solchen Wir-Gefühl, da dürfte es eigentlich kein Problem sein, zwischen Mülheim an der Ruhr und Essen oder Duisburg oder Herne oder Gelsenkirchen auch mal mehr Projekte grenzüberschreitend zu machen. Und es ist trotzdem immer noch sehr mühsam. Und deshalb glaube ich, dass wir das genau zusammenbringen müssen, dieses Wir-Gefühl der Menschen im Ruhrgebiet, aber auch das, was jetzt politisch daraus folgen kann, wenn man denn einen solchen neuen Schub für das Ruhrgebiet will. Wir können auch über Tage, das steht, glaube ich, bei jeder dieser Veranstaltungen, hier beim Politischen Forum Ruhr. Und damit ist ja gemeint, die Zukunft wird nicht von selbst gestaltet. Die Zukunft ist nicht die Vergangenheit unter Tage, sondern die Zukunft ist auch das, was man über Tage neu bewegen kann. Als ich das Motto las, ist mir auch eingefallen, man könnte auch sagen, wir können auch über Tage lang. Also Ruhrkonferenz heißt nicht ein Treffen, ein Ort, Fernsehkameras, eine Milliardenzusage, jetzt überlege ich mal, was er damit macht und die Karawane zieht weiter, sondern den Ansatz, den wir wählen wollen, ist eigentlich einer, dass es auch ein paar Tage länger dauert, auch ein paar Monate mal mit den Akteuren zusammen entwickelt wird. Jetzt nicht wieder immer während der Reichstag in Regensburg im Mittelalter, der ständig über Jahre getagt hat, aber doch etwas mehr als eine Konferenz, ein Fernsehtermin, eine Zusage. Ich glaube, um nicht nur Geldzusagen zu machen, sondern auch um eine gemeinsame Initiative auf den Feldern, die ich nachher nenne, in Gang zu setzen, braucht man mehr Zeit mit den Akteuren und deshalb haben wir hier einen etwas anderen Weg gewählt. Eines ist klar, es gibt kein exaktes Datum, wann denn der Steinkohlebergbau begonnen hat. Weit über 200 Jahre liegt das zurück, aber es gibt ein ganz exaktes Datum, wann er endet. Und das ist der 21. Dezember 2018, 3 Tage vor Weihnachten. Und es ist eine historische Zäsur für das Ruhrgebiet, für Nordrhein-Westfalen, aber auch für die Industriegeschichte in ganz Deutschland. Denn natürlich haben Kohle und Stahl ihren Beitrag zur Entwicklung Nordrhein-Westfalens geleistet. Das wird in diesen Tagen dann sehr viel gewürdigt werden. Auch der Bundespräsident kommt, glaube ich, an diesem Tag in diese Region. Aber wir aus dieser Region und aus Nordrhein-Westfalen müssen damit direkt die Botschaft verbinden, wir machen jetzt hier nicht das Licht aus. Das ist jetzt keine Nostalgiefeier, wo wir jetzt nur rückwirkend uns von anderen sagen lassen, wie erfolgreich wir denn waren in den 50er und 60er Jahren, so sind ja meistens die Geschichten dann, sondern wo direkt spürbar wird, ja, die haben in der Region auch was Neues vor und da gibt es neue Ideen, wie es weitergeht. Dass das am Anfang hier in Nordrhein-Westfalen eng mit der Europäischen Union verbunden war, mögen Sie daran sehen, dass am 1. Januar 1949 Ministerpräsidentin halten meistens Neujahrsansprachen, keine Silvesteransprache, also 1. Januar 1949, da hat Karl Arnold seine erste große Neujahrsansprache gehalten. Die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet. Das war erst im September. Und er hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, wir müssen die Kohle- und Stahlindustrie in einen europäischen Verbund bringen. Das ist vorgedacht, die Montanunion, die dann nachher Jean Monnet weiterentwickelt hat, die Robert Schuman am 9. Mai 1950 vorgetragen hat und aus der die Europäische Union für Kohle und Stahl geworden ist. Anfang 1949 hier in Nordrhein-Westfalen bereits formuliert. Und er hat einen zweiten Gedanken damals mit verbunden, das wird nur mitbestimmt funktionieren. Wir werden europäisch eingebettet sein müssen und wir werden es nur schaffen, wenn Kapital und Arbeit, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Unternehmerverbände das gemeinsam stemmen. Auch das eine Novität, denn so etwas gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in der Weimarer Republik in dieser Form noch nicht, im Kaiserreich schon gar nicht und in der beginnenden sozialen Marktwirtschaft hier das erste Mal formuliert in Nordrhein-Westfalen. Und auch deshalb ist das Ruhrgebiet Motor für Wachstum und Innovation geworden, hat das ganze Land, hat die Bundesrepublik vorangebracht. Und dieses Signal müssen wir auch als Image dieser Region hinaussagen, damit nicht irgendwo immer dauernd Berichte entstehen, wo denn in Deutschland die Krisenregion ist und Leute irgendwo in der Welt Interviews geben, warum es hier so schwierig ist, sondern dass wir schon zeigen, wohin wir denn wollen, was hier auf dem Pult liegt, aber auch nicht in der Tonlage, wir sind eigentlich so großartig, denn dann wird ja jeder sagen, ja, da brauchen wir ja nichts mehr tun. Da brauchen wir auch keine Ruhrkonferenz, wenn wir uns nur Erfolgsbilanzen um die Ohren hauen. Also es muss erkennbar sein, hier ist schon was im Gange. Übrigens parteipolitisch über Grenzen hinweg von jeder Landesregierung in den letzten Jahren angestoßen. Aber jetzt kommt der Punkt, wo wir uns einen ganz neuen Schub vornehmen. Jemand hatte einmal die Idee und hat gesagt, man müsste eigentlich, wenn es sowas gäbe, wie Dokumentarfilme schon vor 200 Jahren. Wenn man diese Region dann filmisch in Szene setzen würde, die Region an Ruhr, Emscher und Lippe, und dann das im Zeitraffer, Sie kennen manchmal, wenn so Neubauten entstanden sind, lässt man mal kurz in so einem Zeitraffer die anderthalb Jahre Bauzeit laufen und man sieht, was sich da verändert. Wenn man das machen könnte, die letzten 200 Jahre zurück, fängt das an mit der Entwicklung der Einwohner. Essen, Thomas Kufen zitiert das oft, 1870 45.000, jetzt 600.000, Richtung 600.000. Duisburg 30, 500.000. Mühlemann der Ruhr 15, 170.000. Dortmund 40, auch Richtung 600.000. Und das könnte man zeigen in einem Zeitraffer, wie Menschen hierher kommen, wie Menschen sich ansiedeln, wie auch Menschen wohnen. Und parallel dazu breitet sich dieser Bergbau von Süden nach Norden aus. Die Städte wachsen, der Staub, der Rauch, die Schornsteine, alles trübt die Luft. Und irgendwann wird es dann wieder klarer. Plötzlich sehen die Menschen auch wieder den blauen Himmel, den sie viele Jahre in dieser Region auch nicht gesehen haben. Und wie die Städte wieder grüner wurden, das Ruhrtal zum Ausflugsziel wurde und wie bis heute nach und nach die Emscher befreit von der Abwasserlast wieder zum Fluss wird, das ist alles von Menschen gestaltet und Menschen gemacht. Und diese Dokumentation würde auch sichtbar machen, dass wir hier in Essen jetzt ein Welterbe haben, wo früher Kohle aus der Erde geholt wurde, dass Stahlwerke verschwunden sind. Und bei einem Versuch, wo Strukturwandel mal begann, könnte man sehen, Opel kam her 1962 als Idee, den Strukturwandel zu gestalten und Opel verschwindet wieder 2014. Es gibt also auch Initiativen, die mal 50 Jahre getragen haben und dann nicht mehr getragen haben. Und deshalb ist daran erkennbar, was sich alles verändert. Und wenn man über Opel spricht, wäre zu sehen, wie vor über 50 Jahren am Rande von Bochum Gebäude errichtet wurden, die kurze Zeit später für junge Wissenschaftler und Studierende anziehend wurden. Auch das etwas Eigenartiges in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Westfälische Wilhelms-Universität, 1781 gegründet in Münster. Wir haben die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, hat dieses Jahr 200-Jahr-Feier. Wir haben die RWTH in Aachen, 1870 gegründet als technische Hochschule. Eigentlich hätte man in der Zeit 1871, 70 bei der beginnenden Industrialisierung auch auf die Idee kommen können, ja, wir legen ein paar Studiengänge auch ins Ruhrgebiet. Wir machen Bergbau ganz stark auch hier. Es gab Bergschulen und Vorbereitungen des Ganzen, aber es gab keine Universität. Das lag daran, dass Kaiser Wilhelm diese Grundhaltung hatte: In diesem Raum von 5 Millionen Menschen soll keine einzige Universität sein, denn das sei die Heimat der Proleten und da soll man bloß keine Kasernen und keine Universitäten haben. Man fürchtete die Revolution und man fürchtete Menschen, die hier über den Tag hinaus denken. Das hat dann Politik verändert. Das ist so ein Motor, wo man etwas verändern kann. 1961, der damalige Ministerpräsident Franz Meyers, der gesagt hat, wir bringen Universitäten ins Ruhrgebiet. Juli 61 beschlossen durch den Landtag, Gründung der Ruhr-Universität Bochum. Und nach der Grundsteinlegung im Jahr 1962 erfolgte dann 1965 die Eröffnung. Gründungsrektor Kurt Biedenkopf, erster AStA-Vorsitzender Christoph Zöpel. Also zwei besonders spannende Leute, die nachher auch Politik im Lande mit beeinflusst haben, an dieser Ruhr-Universität und seither 280.000 Studierende im Ruhrgebiet, an den Universitäten, die wir heute haben, 280.000 potenzielle Existenzgründer. 280.000 Menschen, die mit einem Potenzial an dieser Gestaltung des Prozesses, vor dem wir jetzt stehen, mitwirken können. Und jetzt haben wir 22 Hochschulen, 5 Universitätsstädte, die dichteste Hochschullandschaft in ganz Europa, in einem Gebiet, wo noch vor 150 Jahren jemand sagte, eigentlich darf da keine einzige sein. Das Institut für angewandte Innovationsforschung der Ruhr-Universität hat eine Studie über die Bedeutung der Wissenschaft im Revier veröffentlicht. Danach haben wir 25.000 Beschäftigte in der Wissenschaft und rund 50.000 weitere Arbeitsplätze sind ihr zuzurechnen. Und dieser Prozess nach der Ruhr-Universität ging weiter. Im Dezember 1968, die TU Dortmund in der Zeit, als Heinz Kühn Ministerpräsident war, dann 1972 Gesamthochschulen Duisburg und Essen, die später fusioniert und in eine Kooperation gebracht wurden. Und dann der Ausstieg aus der subventionierten Steinkohle, der etwas besonders Schmerzhaftes war für viele in dieser Region, 2007 durch die Regierung von Jürgen Rüttgers mit der Bundesregierung zusammen, der jetzt am Ende des Jahres in einem langen Strukturprozess seinen Schlusspunkt findet, aber damit verbunden das Versprechen, wir nutzen das Geld, das wir einsparen bei der Subvention, für neue Investitionen in Bildung und Wissenschaft. 5 Fachhochschulen sind daraus entstanden, die der heutige Wirtschaftsminister und damalige Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart mit ins Leben gerufen hat, der Gesundheitscampus Bochum, die Gesundheitsfachhochschule, die einzige staatliche Hochschule in Deutschland, die ausschließlich für Gesundheitsberufe ausbildet und die natürlich in dieser älter werdenden Gesellschaft eher an Bedeutung gewinnen wird, als abnehmen wird. Darüber hinaus die Fachhochschule Hamm, Lippstadt, Ruhr-West und Rhein-Waal. Und das alles als nächster Schub mit ganz neuen Ausbildungsgängen, die es davor nicht gab. Wir reden also nicht über einen Bruch, sondern es muss uns jetzt gelingen, aus diesem Potenzial der Wissenschaft industrielle Produktion und Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, der Unterschied zum Silicon Valley. Die sind stark in Plattformen. Airbnb hat keine einzige Wohnung. Google, Facebook sind keine produktionsindustriellen Arbeitsplätze, sondern sie schaffen Plattformen. Unsere Stärke hier ist, neue Innovation in industrielle Arbeitsplätze zu übersetzen. An der RWTH Aachen erleben wir das. Die große Automobilindustrie verschläft ein wenig oder macht es zu teuer, den Einstieg in die Elektromobilität. Dann geht die Firma Talbot Bombardier, ein altes Eisenbahnproduktionswerk, in die Insolvenz, weil Bombardier sich zurückzieht. 450 bis 500 Facharbeitskräfte stehen plötzlich vor dem Potenziellen aus. Und dann ist an der Hochschule jemand, der schon lange über die Idee nachgedacht hat, wir müssen ein bezahlbares Elektrofahrzeug schaffen und entwickelt den Street Scooter der Deutschen Post, der in den Städten jetzt angesichts steigender logistischer Herausforderungen, angesichts immer mehr Menschen, die übers Internet bestellen, ein Fahrzeug schafft, das dieses Ausfahren elektromobil möglich macht. Das war die Entstehung von Street Scooter. Der wird inzwischen in Aachen produziert. Nach ein, zwei Jahren hat die Deutsche Post gleich die ganze Firma aufgekauft, weil sie ihre gesamte Flotte umstellen will. In wenigen Wochen eröffne ich im Rheinischen Revier, Braunkohlerevier in Düren, die zweite Produktionsstätte. Ford in Köln ist der dritte, der interessiert ist, dieses Fahrzeug auch an weitere Kunden, die logistisch in Städten unterwegs sind, zu verkaufen. Und in der Folge müsste aus meiner Sicht auch im Ruhrgebiet eine solche Produktionsstätte entstehen. Aber plötzlich ist Nordrhein-Westfalen wieder Autoland. Und in wenigen Monaten kommt der Ego auf den Markt, ebenfalls von Professor Schuh entwickelt. Ein Stadtfahrzeug, was 16.000 Euro kostet und nicht 40.000 Euro, was jetzt schon so viele Nachfragen hat, dass eine zweite Produktionsstätte schon angedacht wird. Und weitere Projekte, muss ich nicht die ganze Firma erläutern, werden in den nächsten Jahren entstehen, E-Mover, E-Booster und weitere Fahrzeuge. Entstanden ausschließlich aus einer Idee in der Wissenschaft, die eine Krisensituation, nämlich das Schließen dieses Bombardier-Werkes, genutzt hat, um gleich auch die Fachkräfte zu haben, die das in industrielle Produktion übersetzen konnten, mit all der Wertschöpfung, die dahinter liegen kann. Und das muss das sein, was wir aus den Hochschulen des Ruhrgebietes, wo auch Experten auf diesem Gebiet sitzen. Ich habe einen Beirat für Elektromobilität im Lande gegründet. Da sind die Ruhrgebietsuniversitäten ebenfalls mit exzellenten Wissenschaftlern vertreten, die daran arbeiten. Auch am Projekt des autonomen Fahrens, auch an neuen Formen der Fortbewegung, die wir dringend brauchen. Denn in dieser Region mit 5 Millionen Menschen wird Mobilität anders zu organisieren sein als täglich das Chaos auf der A40. Also hier neue Mobilitätsformen zu finden und die aber auch hier entstehen zu lassen, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und die Entstehung von Vierteln, in denen Wohnen und Arbeiten und Kultur und Freizeit wieder miteinander verschränkt werden können, ist ebenfalls eine Antwort auf Mobilität. Der Film müsste also darin enden, dass erkennbar wird, diese Region an Ruhr, Emscher und Lippe ist eine wettbewerbsfähige Metropolregion mit hoher Lebensqualität, auch im digitalen Zeitalter. Nun sagt die aktuellste Umfrage der IHK, dass die wirtschaftliche Entwicklung an der Ruhr gut ist. Das folgt dem bundesweiten Trend. Aber eine Zahl ist doch bemerkenswert. Die Arbeitslosenquote hat im Ruhrgebiet im März zum allerersten Mal seit 1980, man zählt ja immer seit der Wiedervereinigung 1990, zum ersten Mal seit 1980 wieder einen einstelligen Wert erreicht, 9,8%. Und im April ist es so geblieben. Unser Problem war ja lange Zeit zusätzlich, dass im Ruhrgebiet zu wenig Ausbildungsplätze da waren. Und letztlich hatte der Kollege Laumann eine Runde zusammen, wo es um den Ausbildungskonsens geht. Ich glaube, Herr Clement, Sie haben das schon mal irgendwann vor langer Zeit auch begonnen, dieses Konsens suchen um Ausbildungsplätze und dafür kämpfen. Und dann wurden die Zahlen auf den Tisch gelegt. Münsterland plus 3,7, Ostwestfalen plus 0,7, Südwestfalen plus 1,4, Ruhrgebiet plus 10% neue Ausbildungsplätze in diesem Jahr, um das es gerade geht. Das heißt, die Unternehmen stellen Ausbildungsplätze bereit, können das auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung heute wieder leichter als früher. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, haben wir Möglichkeiten, gerade auch hier in diesem Standortwettbewerb, auch um die Fachkräftezukunft, gute Chancen zu haben. Dann haben wir einen boomenden Tourismus. Wenn Sie das in Berlin jemand erzählen, fragt er, ob Sie noch ganz zu retten sind. Tourismus im Ruhrgebiet. Aber die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr an durch die starke Kulturlandschaft, die eben erwähnt worden ist. Die Ruhrtriennale, die Ruhrfestspiele, das Klavierfestival Ruhr, dann natürlich das Gasometer in Oberhausen, jetzt wieder mit einer beeindruckenden Ausstellung über die Berge, wo mehrere hunderttausend Menschen ins Ruhrgebiet nach Oberhausen kommen, um diese Ausstellung zu sehen. Alles das miteinander verbunden macht diese Region attraktiver. Und Neuansiedlungen gibt es auch bemerkenswerte. Facebook beispielsweise, war ich wenige Tage im Amt als Ministerpräsident, kam zu mir und schilderte, dass sie europaweit einen Standort suchen für ein zweites Zentrum, wo illegale Inhalte gelöscht werden. Sie wissen, in Berlin gibt es ein solches Zentrum. Wenn jemand da beleidigt wird, Hass und Ähnliches hineingeschrieben wird, haben sie einen Rechtsanspruch, dass das gelöscht wird. Das muss nur jemand überprüfen. Und das zweite Zentrum bei einer europaweiten Suche ist in Essen angesiedelt worden. Weil die gesagt haben, wir haben nirgendwo in Europa eine solche Region, wo so viele Menschen mit interkultureller Kompetenz sitzen, die auch daneben Arabisch, Türkisch, Griechisch, Italienisch sprechen, als junge Mitarbeiter hier einsteigen können, als in dieser Region. Also hier auch die Vielfalt der Region eine Chance, um in einem solchen Feld neue Mitarbeiter zu finden. Bis zu 1000 Arbeitsplätze sollen das schon in sehr kurzer Zeit werden. Und wenn man sieht, was bei Facebook alles passiert, könnte ich mir denken, dass sich die sogar noch verdoppeln in der Zeit, wo leider immer mehr an Hass gelöscht werden muss aus dem Netz. Zweites Beispiel, Christian Kuhlmann ist hier, Evonik. Eine Industrieansiedlung in einer Zeit, wo man in einem Wettbewerb steht mit Singapur und anderen in Asien für eine 3D-Produktion. Und hier standen in der Tat unterschiedliche Städte im Wettbewerb. Neben der nötigen Kompetenz auch Chemie- und Energieunternehmen, die man braucht, zeigt ein solches Beispiel, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist auch trotz der Löhne, die vielleicht woanders etwas günstiger sind, eine Ansiedlung in einer solchen Region möglich, wenn ein Unternehmen mutig entscheidet, wir machen das. Es muss das natürlich auch verantworten gegenüber den Stakeholdern, die es gibt. Aber es lässt sich heute begründen, dass eine solche Ansiedlung in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet noch möglich ist. Und das Interessante ist, bei der Batteriezellproduktion setzt jetzt wieder so etwas ein. Das war vor 10, 20 Jahren ein großes Risiko, haben auch viele manches Geld verloren. Aber jetzt plötzlich gibt es 2, 3, 4 Bewerber, die kommen und sagen, wir wollen wieder in die Batteriezellproduktion einsteigen, weil das für uns interessant ist, wenn die Elektromobilität zunimmt. Glauben wir auch, dass in Deutschland so etwas möglich ist. Und dann ist aber die einzige Bedingung, die man hat, da wird viel Strom gebraucht. Das muss in der Nähe von Chemieunternehmen sein. Man kann eine solche Industrie, eine solche Batteriezellproduktion nicht irgendwo auf der grünen Wiese ansiedeln, aber da haben wir genau wieder die Flächen in den Industrieparks rund um Marl und anderswo, wo eine solche Ansiedlung möglich wäre. Und dann kommt ein Schlenker dazu, der uns jetzt die nächsten Tage beschäftigt wird, auch die Bundesregierung beschäftigen wird. Das heißt, wenn uns gelingen soll, solche Unternehmen anzuwerben, dann brauchen die aber zu jeder Zeit verfügbaren und bezahlbaren Strom. Und insofern ist die energiepolitische Dimension, die jetzt in Berlin diskutiert wird, rund um die Frage, wie schnell geht man denn aus der Braunkohle heraus, eine Frage, die für diese Konferenz, auch für neue Industriearbeitsplätze in dieser Region von Bedeutung ist. Und wir reden uns den Mund fusselig, ich hoffe auch erfolgreich, gegenüber Berlin, dass man nicht jetzt sagt, ja, wir machen jetzt eine Braunkohleausstiegskommission und die einzige Frage ist, was ist denn mit den paar Bergleuten da in der Braunkohleregion? Wie kriegen wir die denn irgendwie aufgefangen? Das wird gehen. Das kriegt man auch in Nordrhein-Westfalen leichter hin als in der Lausitz, wo es im Umfeld dann gar keine industrielle Produktion mehr gibt, wenn die Braunkohle weg ist. Nur die zweite Frage ist, okay, wenn wir dann irgendwann raus sein sollten, wo kommt denn zu jeder Zeit der bezahlbare Strom her? Da sagen manche, ja, das wird sich in den Preisen dann schnell abbilden. Ja, in den Preisen schnell abbilden heißt, das sind dann vielleicht Gaskraftwerke und die sind dann wesentlich teurer und damit ist die Wettbewerbsfähigkeit gerade derer, die man hier ansiedeln will, wieder gefährdet. Und dazu muss man dann natürlich auch mal so ehrlich sein, wenn man sagt, okay, wir wollen raus aus der Kernenergie, bis 2022 ein Kraftwerk nach dem anderen abschalten. Wir gehen jetzt heraus aus der Steinkohle und importieren Steinkohle aus der ganzen Welt. Wir wollen dann aus dem einzigen heimischen wettbewerbsträger Energieträger auch noch raus. Und gleichzeitig sagen wir, aber kein Gas aus Russland. Die Gasvorräte in Norwegen gehen zu Ende. In den Niederlanden wird auch nicht mehr gefördert. Die Amerikaner würden uns gerne ihr Flüssiggas, ihr Shellgas, das durch Fracking entstanden ist, liefern. Sind wir aber auch gegen. Wir sind eigentlich gegen alles, was irgendwie Energie produziert. Und deshalb sage ich, diese Nord Stream-Linie, ob das populär ist oder nicht, liegt in unserem Interesse. Und die Rohre werden übrigens in Mülheim an der Ruhr produziert mit tausenden Arbeitsplätzen. Ich finde, das muss man dann auch mal sagen, dass man nicht aus allem aussteigen kann, sondern dass man bei ein paar Dingen auch einen Kompromiss machen muss und sagen muss, wir wollen Industrieland bleiben. Das kostet was, aber das nehmen wir auf uns. Jetzt zur Ruhrkonferenz zurück. Wir hatten zwei große Konferenzen, 1979 und 1988, damals mit Helmut Kohl und Johannes Rau als Ministerpräsident. Und der Vergleich ist eigentlich, das waren damals Krisenkonferenzen. Rheinhausen war gerade, ja, hatte die Menschen aufgewühlt und stand vor dem Ende. Und in der Phase musste man Entscheidungen fällen, die in der absoluten Krise eine Strukturwandelperspektive für diese Region gegeben haben. Krise, das bedeutet ja nach dem griechischen Ursprung Moment der Entscheidung. Und hier ging es genau um den Moment, irgendwie mit Bundes- und Landesmitteln diesen Strukturwandel zu gestalten und die Menschen dabei nicht allein zu lassen. Da ist die Lage heute anders. Ich habe eben ein paar Daten genannt zur Arbeitslosigkeit und zu anderem. Wir sind nicht in der Krisensituation, sondern wir sind jetzt in der Situation, etwas Neues zu erdenken für diese Region. Und dazu braucht man die Wissenschafts-, die Gründungsinitiativen, den Kulturstandort, vieles andere mehr, das dann auch einen Mehrwert schafft. Natürlich gab es und gibt es schon viele Ideen und Projekte auf allen Ebenen. Das gibt es jetzt auch Leute, die mir sagen, die brauchen gar keine Konferenz. Wissen wir alles schon, haben wir alles schon mal aufgeschrieben, hier liegt es, ihr müsst es nur umsetzen. Ganz so einfach ist es nicht, denn man muss in dem Prozess dahin kommen, dass das nicht nur eine Summe der einzelnen Städte und Gemeinden ist, wo dann jeder eifersüchtig guckt, wie viel sind denn jetzt aus dem Förderprogramm bei wem gelandet, am besten noch vielleicht sogar prozentual eine Einwohnerzahl verteilen, damit es möglichst gerecht ist. So wird das nicht funktionieren. Man wird da, wo man etwas bewegen kann, vielleicht auch mehr geben müssen und bei anderen Dingen eher durch andere, durch Industrieflächen. Wenn ich mich erinnere, wie lange die Diskussion um den New Park lief, dass man fast 8 Jahre diskutiert hat, ob man überhaupt eine Fläche hinkriegt für eine industrielle Produktion, da müssen wir dann auch besser werden. Und der Region hätte damals eine schnelle Entscheidung mehr geholfen als irgendein Subventionsprogramm. Die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens, Arndt Kirchhoff, hat mir vor wenigen Tagen einen Brief geschrieben mit seinen 10 Punkten, die Sie vielleicht auch gelesen haben, wo die Unternehmerschaft ganz Nordrhein-Westfalens mitwirken will an der Ruhrkonferenz und gesagt hat, das Motto des Papiers heißt, das Feuer neu entfachen. Es sei jetzt der Zeitpunkt, hier für das ganze Land mit ehrgeizigen Zielen und neuem Optimismus Aufbruchsstimmung zu entfachen. Das sagt man so schön, selbstverständlich ist das nicht. Als wir den RVR diskutierten, seine Gründung vor ein paar Jahren, war in meiner Opposition, sagten die Kollegen aus Ostwestfalen, aus Südwestfalen, auch aus dem Münsterland, ja, wieder so eine Sonderregelung für das Ruhrgebiet. Das macht, die wollen doch nur wieder Geld in Brüssel für sich holen. Uns fehlt das am Ende. Warum dürfen wir denn nicht sowas wie den RVR haben? Das Gefühl, wenn man was fürs Ruhrgebiet tut, schadet es den anderen Regionen im Lande. Dass jetzt die Unternehmer NRW und mit Arndt Kirchhoff jemand, der nun im Sauerland sitzt, sagt,
Wir machen uns das als Unternehmerschaft zu eigen, hier mitzuwirken, weil wir wissen, wenn das Ruhrgebiet auf die Füße kommt, hilft uns das auch, ist klimatisch etwas Neues. In Südwestfalen brauchen Sie andere Antworten. Wenn Sie, da haben Sie Vollbeschäftigung, da haben Sie teilweise Fachkräftemangel. Wenn Sie da hinkommen als Politiker, sagen die, wir wollen nichts, lasst uns nur in Ruhe. Kommt nicht immer mit neuen Regeln, mit neuen Vorschriften, mit Landesentwicklungsplänen oder was auch immer. Lasst uns einfach arbeiten. Das ist eine andere Antwort als im Ruhrgebiet. Hier braucht man aktive Entscheidungen und deshalb ist es gut, wenn sich die Unternehmer Nordrhein-Westfalens hier auch mit verpflichten. Wir haben bei der Ruhr 2010 und der internationalen Bauausstellung herausragende Beispiele erlebt, wo über die Grenzen hinweg gearbeitet wurde. Und deshalb ist eine wichtige Perspektive das, was Michael Mronz aus der Zivilgesellschaft vorangetrieben hat, nämlich die Idee Olympische Spiele 2032 an Rhein und Ruhr. Jetzt das Besondere. Es machen mit die Städte Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Oberhausen, Recklinghausen. Da gibt es nicht viele Projekte, wo die von Anfang an, egal wer wie parteipolitisch regiert und welche Farbe der Oberbürgermeister hat, man sagt, da machen wir mit, das hat eine Perspektive. Wenn das gelingt, mit 70-80% der Sportstätten, die schon da sind, mit dem neuen nachhaltigen Modell des IOC, das eben nicht mehr darauf setzt, irgendwas neu zu bauen, wo danach 4 Wochen kein Mensch mehr hineingeht, sondern die Sportstätten, die da sind, zu nutzen und es einer Region zu ermöglichen, sich zu bewerben, dann hat Nordrhein-Westfalen mit diesem Konzept reale Chancen, 2032 diese Spiele zu bekommen. Und ich selbst habe in München studiert irgendwann. Wenn Sie heute nach München kommen und das U-Bahn-System sehen, eines der besten in ganz Deutschland, ist das eine Folge der Olympischen Spiele 1972. Also ein Infrastrukturprojekt ist entstanden rund um Olympische Spiele und ich würde diesen Versuch, auch die Infrastruktur, auch das autonome Fahren, auch vieles andere, was jetzt entwickelt wird, mit Perspektive auf diese Spiele ausrichten und wenn sie am Ende nicht kommen, haben wir es dann trotzdem geschafft, mit dieser Gemeinsamkeit der Städte und mit der Gemeinsamkeit der Projekte hier auch ein neues Verkehrssystem auf den Weg zu geben. Aber ich glaube, dass die Chance groß ist, dass uns das gelingen kann. Das Gleiche gilt. Das Gleiche gilt für die internationale Gartenausstellung 2027. Auch da gibt es schon viele Vorüberlegungen. Hier muss es uns gelingen, ebenfalls die Städte oder Regionen, es werden nicht alle 53 Städte und Gemeinden sein können, die hier eine besondere innovative Idee haben, einzubeziehen. Und wir sehen gerade, wie man das Ganze fördern kann. Das Beispiel der Mobilität habe ich genannt. Wir haben hier in der Metropole Ruhr Institute, die sich mit Stadtentwicklung und Nahverkehr und der digitalen Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsträgern befassen. Wir haben hier das theoretische Wissen, um das Verkehrskonzept für Metropolregionen zu entwickeln und zur Elektromobilität und den Arbeitsplätzen, die daraus entstehen können, habe ich bereits eben einiges gesagt. Jetzt kommt die häufig gestellte Frage, ja, wann geht's los und welches Geld gibt es? Und welche Leitprojekte oder welche Leuchttürme haben wir? Bei Leuchttürmen ist immer das Problem, es kann Leuchttürme geben, die etwas auslösen, weil sie Innovation, weil sie Selbstständigkeit, weil sie neue Ideen auch für andere entfachen. Es gibt aber auch Leuchttürme, die stehen irgendwo und leuchten, aber drumherum hat es nicht allzu viel geholfen. Deshalb müssen wir genau definieren, welche sind denn das? Und deshalb ist dieser Prozess eingeleitet, wo jedes Ressort der Landesregierung verpflichtet werden soll, in seinem Ressort zu sehen, welchen Beitrag können wir denn zur Entwicklung nur dieser einen Region leisten. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es sitzen ja nicht 11 Ruhrgebietsminister am Tisch, sind auch Menschen aus anderen Regionen, die auch ihre Interessen haben. Aber die Zielrichtung und Verpflichtung ist, dass jeder das für das Ruhrgebiet erdenkt, vom Verkehr über Umwelt, über Bildung, alles mit dem Fokus, wie können wir hier diesen Schub auslösen. Und es soll dann jeweils ein Tandempartner aus der Region mit hinzukommen, aus Gewerkschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, der dann zusammen mit dem Ministerium diese Ideen entwickelt. Was wir anstreben, ist die Konzentration, die Bündelung, das Zusammenwirken mit den Hochschulen und Forschungsinstituten, den Kultureinrichtungen, den Vereinen und Verbänden, Unternehmern, Gründerinnen und Gründern und. Und jetzt will ich Ihnen einige Meilensteine nennen. Das fängt an mit den Themenforen. Die bauen wir als erstes auf. Was ist damit gemeint? Das Ziel, ich darf das noch einmal wiederholen, ist die erfolgreiche Metropolregion Ruhr im digitalen Zeitalter, wo Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität zusammengehören. Es ist doch ganz klar, dass wir hier nicht allein über Wirtschafts- oder Digitalpolitik reden. Beispielsweise hat der Wirtschaftsminister, als der im Landtag sprach über die Ruhrkonferenz, ein flammendes Plädoyer für eine erfolgreiche Kulturpolitik gehalten. Wenn wir im Moment für Institute im Ruhrgebiet exzellente Köpfe in der Welt anwerben, nennen nachher ein Beispiel, wo es so auf der Kippe steht, wo wir gute Chancen haben, fragen die, wo gehen wir denn dahin? Wenn die aus den USA kommen, wollen die am liebsten in die Gegend von Frankfurt, weil sie da die interkontinentalen Flüge direkt in ihre frühere Heimat haben und weiter den Kontakt zur Welt halten. Wenn Sie die nun motivieren wollen, ins Ruhrgebiet zu kommen, nach Bochum, nach Dortmund, an die Universitäten, brauchen Sie starke Argumente. Und insofern ist diese kulturelle Landschaft, in der man sich bewegt, etwas ganz Entscheidendes für jemanden, der da kommen soll. Und das soll mit jedem Ressort dann exakt so erarbeitet werden. Wir brauchen den RVR, das Ruhrparlament. Wir brauchen die Wirtschaftsförderung in der Business-Metropole Ruhr. Wir brauchen die Oberbürgermeister und Landräte und den Initiativkreis Ruhr und auch das politische Forum Ruhr. Alle Akteure sollen an diesem Prozess mitwirken. Und da können Sie schon dran erkennen, eine einzige Konferenz, wo man einmal sitzt und eine Förderzusage macht, wird nicht die Gelegenheit geben. Ich habe oft genug an solchen Konferenzen gesessen, wo dann jeder eine Minute Redezeit hatte oder zwei Minuten, alle die Ideen, die ja längst da sind, wirklich intensiv zu untersuchen. Wir wollen im Rahmen der Ruhrkonferenz ein Themenforum Gesundheit entwickeln. Einer der beiden Moderatoren wird Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sein. In dieses Themenforum sollen sich auch die Kliniken und Krankenhäuser der gesamten Region einbringen. Und möglicherweise arbeiten Sie alle schon an der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, an einem Smart Hospital Konzept, wie das die Universitätsklinik Essen nennt. Auch hier könnte durch diese Bündelung an Krankenhäusern und Universitätseinrichtungen etwas vorangebracht werden, was wir anderswo in Deutschland nicht haben. Dann sagen uns die Experten der Max-Planck-Gesellschaft, die University of California ist ja ein Zusammenschluss von 10 Universitäten. Das ist nicht eine Universität, sondern da sind 10 Universitäten verbunden, die in ihren Clustern abgestimmt dadurch Kraft gewinnen, dass sie in Wechselbeziehungen zueinander stehen, aber die Gelder, die gegeben werden, jeweils auf das Cluster konzentriert werden. Spitzenuniversitäten brauchen Spitzenforschung. Genau deshalb wollen wir das Max-Planck-Institut für Cybersicherheit nach Bochum holen. Dort ist bereits das Horst-Görz-Institut. Die Universitäten Bochum und Dortmund haben zusammen diese Bewerbung vorangebracht und Bochum ist als Standort für Cybersecurity bestens aufgestellt. Auch das war einer der ersten Termine als Ministerpräsident, wenige Tage nach der Amtsübernahme, vor diesem internationalen Kolloquium dann zu begründen, warum das Land Nordrhein-Westfalen ein besonderes Interesse an diesem Standort hat und der Oberbürgermeister gleichermaßen. Wir haben dann quasi vor den internationalen Juroren in mehr oder weniger gutem Englisch dafür geworben, dass Bochum eigentlich der beste Ort in ganz Deutschland ist. Das machen andere Länder aber auch. Wir haben jetzt gute Chancen, dass das gelingt. Und letztlich sagte mir jemand, ja, das geht eh schief, eigentlich gehört das Ganze nach Bonn. Und die Bundeswehr hat ja auch ihre neue Cyber-Einheit in Bonn. Und auch die Bonner Universität ringt um diesen Standort. Und da habe ich mir erlaubt, mal zurückzugreifen in die, ich bin ein großer Freund Bonns, aber mal in Erinnerung zu rufen, 1988 Ruhrkonferenz, Helmut Kohl und Johannes Rau. Ein Baustein in dieser Ruhrkonferenz war die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt. Weil man gesagt hat, ja, das bindet ja auch das Ruhrgebiet enger an die Welt und an Frankfurt, wenn zwischen Köln und Frankfurt der schnelle ICE mit dieser Strecke gebaut wird. Das stimmt, das Ruhrgebiet ist dadurch an das Rhein-Main-Gebiet angeschlossen, aber ich würde jetzt heute mal im Umkehrschluss sagen, wenn das Cyber-Institut nach Bochum kommt, kann auch Bonn ja davon profitieren. Das Argument, irgendwas zu bauen und sagen, das nutzt auch dem Ruhrgebiet, muss ja nicht immer gegen das Ruhrgebiet verwandt werden. Und deshalb sage ich heute, wir kämpfen hier für Bochum und wir sagen den Bonnern, da könnt ihr mit profitieren. So weit ist Bochum eigentlich nicht entfernt von Bonn, dass ihr diese Erkenntnisse nicht mitnutzen könntet. Also auch das eine wichtige Frage, das wird hinausstrahlen ins Land. Wenn wir das hier hinkriegen, wenn hier neue Max-Planck-Institute, neue Fraunhofer-Institute hinkommen, schwächt es nicht die RWTH Aachen und andere, die sie schon haben, sondern hilft insgesamt Nordrhein-Westfalen in diesem Kontext zu stärken. Dann gehört in diese Konferenz das Thema innere Sicherheit. Da hat im Land da einer gerufen, ja, was hat denn innere Sicherheit mit der Ruhr-Konferenz zu tun? Eine ganze Menge. Wenn Sie anschauen, in welchen Teilen Nordrhein-Westfalens Rechtspopulisten besonders stark waren, dann waren das nicht die konservativen Gegenden des Landes, sondern das waren Städte, wo prekäre Verhältnisse, eine mangelnde Situation der inneren Sicherheit und mangelnde Bildungs- und Aufstiegschancen sich bündeln und dann Menschen Protest wählen, weil sie für sich keine Perspektive mehr sehen. Und das sind eher die schwierigeren Stadtteile in den Städten des Ruhrgebiets. Und deshalb ist die Frage, fühlt sich hier jemand wohl? Ist seine eigene Sicherheit in dieser Region gewährleistet? Schaffen wir es, in den USA gab es mal die Broken-Window-Theorie, wenn ein Fenster eingeschlagen ist, musst du das gleich reparieren. Wenn aber die 10. und 11. kaputt sind, verfällt das ganze Viertel. Und die Menschen ziehen weg und die Schwächsten bleiben nur noch da, weil sie nicht den Wandel in ein anderes Stadtviertel schaffen. Dieses anzupacken, die Stadtentwicklungspolitik, die Frage der inneren Sicherheit auch in den schwierigen Vierteln durchsetzen, auch durch Polizeipräsenz und gleichzeitig in den Vierteln die besten Schulen zu haben, ist eine Kombination, die Perspektiven schafft, die die Ruhrkonferenz braucht. Talentschulen heißt das in unserem Koalitionsvertrag. Die Schulministerin hat es gerade am Wochenende vorgestellt. 45 allgemeinbildende Schulen, Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien sowie 15 Berufskollegs sollen zu Talentschulen werden. Und wir haben doch die Situation überall im Land, da wo es Elternvereine gibt, wo die Eltern dann spenden, gibt es am Ende die beste Digitalausstattung und dann schafft der Förderverein noch irgendwas an, was die Schule selbst nicht macht und die Ungleichheit wird nochmal zementiert. Und deshalb müssten wir es schaffen, in den schwierigsten Stadtvierteln baulich von der Ausstattung, vom Lehrerschlüssel, vom ganzen Drum und Dran die attraktivsten Schulen zu haben. Und wenn man das sieht, wenn der junge Mensch dann sieht, ich habe hier eine echte Chance rauszukommen, Aufstieg durch Bildung ist möglich, verändert das das Klima in der gesamten Region. Und insofern ist Bildungspolitik schon bei den Grundschulen anfangend ein ganz entscheidender Teil, ein neues Klima auch im Ruhrgebiet zu erzeugen. Das sind jetzt mal ein paar Beispiele, wo man dran merkt, da müssen mehrere zusammenarbeiten. Die Themenforen stehen. Sobald die stehen, laden wir die Fachleute aus der Region zur Mitarbeit ein. Es wird digitale Portale geben, wo auch, es gibt schon zig Menschen, die jetzt mitdiskutieren wollen. Also es gibt einen riesen Willen auch, da mitzuwirken, wo die eine Möglichkeit dazu finden. Es wird Leitprojekte geben, das sind themenübergreifende Leitprojekte, für die Experten aus mehreren Themenforen zusammenwirken müssen. Als mögliches Beispiel für ein solches Leitprojekt hatte ich eben das Mobilitätskonzept erwähnt. Ganz anders ist das heute. Es gab eine Zeit, da war Mobilität gar nicht erwünscht. Da wollten auch manche Kohl- und Stahlbarone eher im 19. Jahrhundert, dass die Belegschaft möglichst in der Nähe der Fabriken bleibt. Dann war Mobilität plötzlich ein Riesenthema. Und deshalb ist das etwas, was sowohl mit Stadtentwicklung als auch mit Verkehrsentwicklung ganz eng zusammenhängt. Dann brauchen wir die Europäische Union und den Bund. Sie wissen, es gibt viele Gelder, Europas, die man aber konzentriert möglichst auch in Wettbewerben so bündeln kann, dass sie hier diesem Prozess helfen. Da stehen wir übrigens vor der ganz schwierigen Situation, haben die wenigsten Deutschen bisher im Blick, dass wenn die Briten die Europäische Union 2019 verlassen und die nächste finanzielle Vorausschau ohne die britischen Beiträge dann nur noch da ist, dass das auch für uns bedeutet, dass uns Europa mehr wert sein muss. Wir werden dann als Deutsche mehr zahlen müssen. Oder es gibt alle diese Programme für den Strukturwandel, die EFRE-Programme und all die anderen Programme nicht mehr. Und da wird Deutschland irgendwann auch sagen müssen, wir wollen diese Europäische Union, die hat gerade uns hier besonders geholfen. Wir leben hin nach Westen, Herr Starke, der Duisburger Hafen steht in engster Verbindung zu Antwerpen und zu Rotterdam. Das ist unsere Westbindung. Das geht aber nur, wenn das europäische Projekt funktioniert und nicht, wenn jetzt wieder jemand anfängt und sagt, eigentlich müssen wir wieder Zollgrenzen einführen und eigentlich müssen wir Schengen außer Kraft setzen, wie ich manchmal aus Berlin höre. Und am liebsten hätten wir wieder überall Passkontrollen. Das können die in Bayern machen. In Nordrhein-Westfalen wollen wir das nicht. Wir wollen die offenen Grenzen behalten. So, und da muss man dann nur, wenn der Mainstream ist, mit Europa gewinnst du keine Punkte, müssen wir das mal klar machen. Da hängen bei uns Arbeitsplätze von ab, von den offenen Grenzen des europäischen Schengen-Bereichs, aber auch von den Programmen, die uns helfen werden, auch diesen Strukturwandel hier im Ruhrgebiet zu leisten. Das ist der europäische Teil. Wir haben jetzt mit Oliver Wittke einen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft bei Peter Altmaier. Es gibt da einen Ostbeauftragten. Der Ostbeauftragte hat die Aufgabe, sich um den Osten zu kümmern. Nun ist der Oliver Wittke nicht der Westbeauftragte. Aber dass einer mal guckt im Bundeswirtschaftsministerium, wenn demnächst da große Strukturwandelprojekte angestoßen werden, dass Strukturwandel nicht nur der Osten ist, da gibt es zum Teil blühende Landschaften. Ich habe jetzt gelesen, Helmut Kohl hat sich entschuldigt, dass er gesagt hatte, blühende Landschaften. Also wenn ich mir manchen Marktplatz und manche Stadt im Osten anschaue, sind das höchst blühende Landschaften. Und dieses Geld, was da ausgegeben wurde, brauchen wir jetzt auch im Westen. Und das müssen wir auch nach Berlin sagen. So, also, wir werden auswärtige Kabinettssitzungen im Ruhrgebiet machen. Wir werden ein Projektbüro haben auf Zeche Zollverein, das hat seine Arbeit schon aufgenommen. Wir haben eine interministerielle Arbeitsgruppe, das ist in einer Regierung auf Abteilungsleiterebene eine regelmäßige Zusammenkunft aller Häuser, wo dann jeder berichten muss, was denn jetzt umgesetzt ist. Und das wird dann alle paar Wochen abgefragt. Es wird einen Wettbewerb über das Logo geben, den, glaube ich, Studierende machen. Und wir wollen dann zum allerersten Mal, seitdem es Nordrhein-Westfalen-Tage gibt, kommt übrigens einer ins Ruhrgebiet, nämlich in diesem Jahr nach Essen, Ende August, wo dann auch den Bürgern, die da ebenfalls mitdiskutieren wollen, Möglichkeiten gegeben werden soll, das zu artikulieren, um den Prozess möglichst breit zu machen und möglichst viele zu beteiligen. Das ist übrigens auch im Hinblick auf die Olympia-Bewerbung wichtig, sehr früh dafür zu werben. Ich glaube, hier in der Region mit großer Sportbegeisterung wird man immer eine Mehrheit finden, jedenfalls bei den Menschen. Ob das am Ende eine Volksbefragung sein muss, da habe ich meine Zweifel, denn da sind die dollsten Projekte schon dran gescheitert. Hamburg hat das heute noch zu erleiden, dass sie ein wirklich herausragendes Projekt am Ende haben scheitern lassen. Wenn wir vorab informieren und Begeisterung erzeugen, gehen, glaube ich, gerade in dieser Region auch viele mit. Und ja, das ist die Metropolregion. Und dann wird es am Ende in eine solche Konferenz münden müssen, wo man auch am Tisch sitzt, wo man auch klar sagt, wer gibt jetzt welche Gelder. Und deshalb alle, die da jetzt schon unruhig sind, wann geht es denn los und wann gibt es denn das Geld? Und ihr habt ja keine Ideen, ihr habt ja nur so einen Prozess. Dieser Punkt wird kommen und an dem kann man dann auch messen, was ist denn wirklich jetzt gekommen. Aber wenn wir nur das eine machen und den anderen Prozess, diesen Innovationsprozess, den Klimaveränderungsprozess, den Prozess innere Sicherheit, Bildungschancen, Aufstiegschancen, das nicht mitzuliefern. Und wenn wir immer nur denken, ja, jetzt ist Opel weg, jetzt brauchen wir ein neues Großprojekt. Nein, wir müssen auch dazu kommen, einen noch stärkeren Mittelstand zu schaffen. Vielleicht Start-ups hierher zu holen, die sagen, Berlin ist überhitzt, Die Preise werden immer teurer. Hier haben wir auch eine spannende Region. Selbst wenn die 2, 3 Arbeitsplätze schaffen, ist da eine Dynamik, die man fördern muss. Man hat vielleicht zu lange gedacht, Opel geht, also brauchen wir jetzt mindestens einen großen Weltkonzern, der da hinkommt. Der wird so leicht nicht kommen. Aber eine Mittelstands-Innovationskultur hier zu erzeugen, für Start-ups interessant zu sein und für Gründer, das ist etwas, was wir ebenfalls im Ruhrgebiet schaffen müssen. Und das ist ja das Besondere, was man auch manchmal in der Berliner Politik erklären muss. Wir brauchen auch, solange es geht, die alten klassischen Industrien. Stahl, Aluminium, chemische Industrie, alles nicht hip, alles nicht Start-up, alles nicht Prenzlauer Berg, sondern harte Arbeit. Aber wenn die nicht mehr da ist, wird es gar nicht gelingen. Und wir haben 22% Industriequote noch in Deutschland und den größten Teil in Nordrhein-Westfalen. Also wir wollen die auch erhalten. Auch ein Stahlberg in Duisburg ist übrigens ein Beitrag zum Weltklima. Denn Stahl wird auf jeden Fall gebraucht. Nur wenn der in China oder anderswo produziert wird und dann über 10.000 Kilometer hergefahren wird, ist dem Weltklima nicht gedient. Auch die Debatte muss man mit denen führen, die immer strengere CO2-Werte einführen wollen, am besten zu 100%, sodass dann die Industrie weg ist, wir aber am Ende für das Klima nichts gewonnen haben. Also auch diese Debatte gehört mit dazu. Aufstieg ermöglichen, Industrieregion bleiben, für Existenzgründer und Start-ups ebenfalls attraktiv sein, Raum haben, auch für, ja, für Naherholung wie den Rhein-Herne-Kanal, die Emscher, den Landschaftspark Meiderich. Diese Region hat so viel zu bieten und meine Hoffnung ist, dass das einfach gelingt, über die Grenzen dieser Städte hinweg diesen Wandel so zu packen, dass alle sagen, da machen wir jetzt mit und jeder rechnet nicht aus, was heißt es für meine Stadt. Das ist schwierig. Das hat in der Städteregion Aachen mal begonnen, als man es nach jahrelangem Streit geschafft hat, ein gemeinsames Straßenverkehrsamt für Stadt und Kreis Aachen einzuführen. Es war ein Synergieeffekt. Daraus ist eine Städteregion geworden. Das könnte man im Ruhrgebiet an ganz vielen Orten mit gemeinsamen Institutionen zu Riesenvorteilen auch an Bürokratieabbau schaffen, wenn man denn den Schritt über die eigene Grenze hinweg geht. Und wenn da das Land, der Bund, Europa helfen kann, indem man die größere Region in den Blick nimmt und diese Mentalität dann auch befördert. Und die Olympischen Spiele sind so ein Beispiel, wo alle direkt gesagt haben, da sind wir mit dabei. Ein Oberbürgermeister war zögerlich, hat ein bisschen gewartet. Und als er sah, Gott, die anderen sind dabei, hat er gesagt, ja, da muss ich natürlich auch mit dabei sein und diesen Schritt gehen. Und all die Schritte sind nicht politisch gesteuert, gemeinsam entwickelt worden. Wissen Sie, wie kompliziert das ist? Wer kriegt welches Stadion? Wer kriegt welche Sportart? Das ist ja ein Riesenstreit. Jeder will dann die großen Sportarten haben. Die haben sich, das ist so ein Buch, alle auf alle Sportarten geeinigt. Alle Städte plus Köln und Düsseldorf, was nun mindestens so kompliziert ist wie das Ruhrgebiet. Alle sich geeinigt und gesagt, wir tragen das zusammen. Und so einen Geist zu motivieren, in diesem größeren Rahmen, mit Schritten, Schritt für Schritt das vorbereiten, dann den NRW-Tag, dann zum Jahresende die erste große Konferenz, wo alle Akteure zusammensitzen und dann verbindlich für das nächste Jahr und das übernächste Jahr allerspätestens das Projekt abschließen und dann aber aus dem Ende des Steinkohlebergbaus diese Antwort gegeben zu haben. Das ist das Ziel dieser Ruhrkonferenz und das wird viel Arbeit, das wird viele Einzelgespräche brauchen. Ich glaube nur, wir haben alle Chancen, dass wir in Deutschland wieder in die Spitzengruppe kommen und das gelingt nur mit dem Ruhrgebiet und deshalb freue ich mich auf diesen Prozess und auf die Diskussion hier in Essen. Vielen Dank. Applaus